Ja, hallo, wir sitzen hier mit OWK Edgar Hofer. Grüß dich.
Hallo. Hey.
Für Jetzt TV.
Namaste, Andi.
Namaste. Hallo. Namaste. Und neben mir sitzt Orias, der hat mir schon öfters geholfen beim Übersetzen und er hilft mir jetzt einfach mal mit, das Interview zu führen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Okay. Also, die erste Frage ist eigentlich so die allgemeinste. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, der ein ehrliches Interesse hat, was Advaita denn ist, denn du bist ja Advaita-Lehrer, kann man sagen, was würdest du antworten? Also, was ist Advaita, wenn man so will?
Ja, das gar nicht kennt und noch nie was davon gehört hat, sozusagen.
Ja, genau. Also, so eine Kurzeinführung für, aber einen offenen.
Ja,
mit Menschen sozusagen.
Ja, rein vom Wortstamm ist Advaita indisches Wort und der indische Philosophie für Nicht-Dualität, Non-Duality. Das heißt Nicht-Zweiheit. Advaita heißt auch nicht Nicht-Zweiheit. Zwei heißt Zwei, also da haben wir den gleichen Wortstamm. Zwei und Zwei. Advaita ist die Zweiheit und Advaita ist die Nicht-Zweiheit. Die Lehre von der Nicht-Zweiheit. Und das sagt man ganz bewusst. Nicht-Zweiheit und Nicht-Einheit, weil man damit andeutet, dass das, was als Zwei erscheint, in Wirklichkeit Eins ist. Oder besser gesagt eben Nicht-Zwei ist. Ja, von derselben Essenz ist. Das kann sich jetzt beziehen auf die Idee Ich und Gott. Oder auf die Idee Ich und die Welt. Oder auf die Idee Ich und Du. Ja. Alles, was so scheinbar zwei ist oder scheinbar getrennt ist, ist in Wirklichkeit eben nicht getrennt. Und das umfasst alles, auch Bewusstsein und die Welt, ja, auch Nirvana und Samsara, also das Nichts und das Alles und das Universum an sich. All das ist in Wirklichkeit eins und ungetrennt. Schöpfer und Schöpfung, egal welchen Punkt man da beleuchten möchte. Also Advaita ist das sehr umfassend und kann man gar nicht auf eins reduzieren. Die einen konzentrieren sich mehr auf diesen einen Aspekt, zum Beispiel Ich und Gott oder die Seele und Gott, so wie es bei Shankara war. Und andere sehen es auch noch weitergehend in Richtung Shiva und Shakti, Yin und Yang, Bewusstsein und Materie, Sein und Nichtsein, Ich und Nicht-Ich. All das ist eins und nicht zwei. Scheinbar war es zwei. Scheinbar.
Mhm. Ja, wie genau ist es denn passiert, dass Erleuchtung bei dir geschehen ist? Das fühlt sich dann jetzt schon mal komisch an, das so auszudrücken.
Ja.
Oder Erwachen, wie man das ja nennt. Erwachen wäre dann ja praktisch eigentlich das Erkennen, das, was als zwei erscheint, in Wirklichkeit
genau.
Eins ist.
Genau.
Naja, kannst du was zu deiner Story als Suchender sagen? Das wird ja in der Regel sehr, sehr gern gehört.
Also im Prinzip ist es ja nicht so, dass wirklich Erleuchtung geschieht, sondern das, was geschieht, ist, dass Erleuchtung übrig bleibt. Ja, wenn alles, was geschieht, endet und alles Tun endet und jede Aktion endet, das Ich an und für sich endet, die Trennung endet, diese Illusion von Trennung, Ich und die Welt, Ich und Gott. Und in dem Augenblick wird dann erkannt, dass alles schon immer eins ist. Ja, wenn man zum Beispiel das Ziel hat, sich mit Gott zu vereinen oder dass Shiva und Shakti sich vereinen soll, bei mir war es ein tantrischer Weg, dann ist es so ein Ziel, dass irgendwann so eine Vereinigung geschieht. Aber was in Wirklichkeit geschieht, wenn sich das offenbart, also wenn sich das offenbart als das, was es wirklich ist, dann erkennt man, dass alles schon immer erleuchtet ist. Immer schon erleuchtet war, immer schon erleuchtet ist, keine Erleuchtung braucht, weil Erleuchtung der natürliche Zustand des Universums ist und von uns allen. Also wir alle sind Teil dieser Erleuchtung. Egal, ob man das weiß oder ob man diese Erfahrung gemacht hat oder nicht, das spielt in dem Sinn keine Rolle. Und was das Persönliche betrifft, schaue ich, dass ich mich möglichst kurz fasse, sonst könnte ich da lang drüber reden, wo ich anfangen soll. Ich habe in einen relativ langen spirituellen Weg gegangen. Hatte mit 12 Jahren so erste Erfahrungen von Yoga Nidra im Prinzip. Also von, das ist ein Zustand, wo der Körper tief schläft, aber der Geist wach ist. Das heißt, der Geist bleibt über, Bewusstsein bleibt übrig, aber der Körper ist weg. Ja, da weiß man dann meistens, man ist nicht der Körper in dem Sinn, sondern eben Bewusstsein. Aber man nimmt dieses Bewusstsein nach wie vor persönlich, ist eigentlich nur so ein Anfang, dass da noch was anderes ist. Und dann über die Jahre verschwindet das wieder oder ist das wieder verschwunden, der Fokus auf solche Geschichten. Ab 15, 16 wurden dann Mädels und Computer wichtiger. Und später ist dann der spirituelle Weg wieder geschehen mit verschiedenen Richtungen. Also ich habe alles Mögliche so gemacht. Bis hin Rosenkreuzer, Wicca, Schamanismus, Taoismus, Qigong, Tai Chi, alle möglichen Praktiken, Therapien, Körpertherapien war viel dabei. Autogenes Training, wo ich dann später übers Yoga Nidra wieder das gefunden habe, also mit 12 und selbst entdeckt habe, eben Yoga Nidra, die tiefe Entspannung. Und später war dann der tantrische Weg mein Hauptweg. Also angefangen mit Neo-Tantra, also wie es von den Osho-Leute meistens kommt, wo es im Westen mehr um Sexualtherapie geht, um die Befreiung des Sexus, um die Befreiung dieser Energie, dass sie frei fließen kann. Und später dann mehr in spirituelle Richtung, tantrischer Kriya-Yoga bei Bodhi Avinasha und Sunyata Saraswati. Da war ich dann jahrelang. Da geht dann der Fokus mehr auf Kundalini, also das Erwachen der Kundalini in einem selbst. Ja. Das habe ich dann später, bin ich dann nach Indien gegangen und habe einen Guruji gehabt in Varanasi für Kundalini-Tantra, wo es dann wirklich der Fokus dann nur mehr darauf ist, in einem selbst, also wo man nennt es weißes Tantra, wo es dann nicht nur um Sexualität geht oder in Pärchensachen, um Mann-Frau, sondern um Shiva und Shakti in einem selbst. Das ist der yogische Urgedanke. Yoga heißt der Vereinigung mit Gott, da geht es eigentlich auch darum, ja, dass ich Shiva, also das Bewusstsein, und Shakti, also der Körper, auch der männliche Körper ist dann Shakti, die ganze Energie Shakti, vereint. Ja. Im Prinzip könnte man sagen, das, was am Ende des tantrischen Weges passiert, ja, dass diese Vereinigung geschieht, dass Kundalini aufsteigt, sich mit dem Geist vereint und letztlich das Universum sich mit Gott vereint oder sich offenbart als ewig vereint, das ist dann der Start gewesen von Advaita. Oder zu erkennen, dass alles immer schon Advaita ist, dass Shiva und Shakti Advaita sind, nicht Zweiheit.
Dazu hätte ich eine Frage.
Ja.
Du sagst, Advaita heißt nicht die Nicht-Zweiheit.
Ja.
Und kannst du erklären, warum es eine Illusion ist, getrennt zu sein?
Also für mich, aus meiner Sicht ist es so, als würde jetzt irgendjemand sagen, da steht eine Vase mit Rosen, die nicht hier ist. Ja? Also so ist für mich, aus meiner Sicht, diese Illusion zu begreifen. Sie ist wirklich tatsächlich Illusion. Es geht, da geht es dann gar nicht darum, Grund für etwas zu finden, was gar nicht da ist. Ja? Also wenn du jetzt sagen würdest, du siehst da eine Vase mit roten Rosen drin, da hier vor der Kamera stehen, dann würde ich sagen, ja, kann viele Gründe haben. Vielleicht hast du lange nicht geschlafen und träumst es dazu zur Realität. Ja, aber für mich ist dieser Illusionscharakter nicht etwas, was wirklich da ist. Illusion heißt, es ist wirklich völlig fiktiv. Es gibt es nicht, die Trennung. Die ist ein Gedanke, ein Konzept, wenn man so will. Eine Täuschung, ein Fata Morgana. Warum das geschieht? Wahrscheinlich durch die Identifikation, wahrscheinlich dadurch, dass man irgendwann glaubt, irgendjemand sagt einem, ich bin der Maxi oder ich bin ein Bäcker oder ein Rechtsanwalt oder eine Ärztin oder ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin ein Mensch. All das, was man als Ich erfährt, wo man dann glaubt, man wäre getrennt, das geschieht im Kindesalter. Wahrscheinlich ist das der Grund, dass das geschieht, vom Mechanismus her. Aber selbst das ist Illusion, es ist nur eine Täuschung.
Kann ein Erwachter andere Erwachte erkennen, wenn man so will? Also da, wo das klar ist, kann das. Sieht das dann automatisch, ob das beim anderen klar ist, oder kann das auch so aussehen, als wäre es völlig eine Illusion und in Wirklichkeit ist das bei einem anderen Menschen aber klar? Also die Frage ist einfach, kann ein Erwachter andere Erwachter erkennen? Das ist ein bisschen.
Ja, also die Frage geht davon aus, dass es Erwachte gibt.
Ja.
Und nicht Erwachte. Und das ist für mich nicht so.
Mhm.
Ja, aus meiner Sicht gibt es das nicht. Es gibt den Zustand direkt nach dieser Erfahrung. Ja, scherzhalber sage ich da gern Verleuchtung dazu oder Vernichtigung. Da gibt es am Anfang lange einen Zustand, einen mystischen Zustand, den mystischen Zustand der Non-Identifikation, der Nicht-Identifikation, des Beobachters, des Bezeugens. Aber das ist auch noch immer subtile Identifikation mit diesem Zustand. In diesem Zustand erkennt man sich. Also wenn man in Zuständen ist, in besonderen Bewusstseinszuständen, in mystischen Bewusstseinszuständen, gibt nicht nur den vom Zeugen, gibt viele davon, ist ein Erkennen da. Das ist aber Erkennen, wie sogar Drogenjunkies, die Drogen nehmen, meistens die eine bestimmte Droge nehmen, erkennen andere an den Augen, ob die ebenfalls diese Droge schon genommen haben. Da öffnet sich irgendwas im Gehirn oder ein bestimmtes neuronales Netz bildet sich oder verschwindet, besser gesagt, und etwas erkennt sich selbst im anderen. Ja, das kann aber auch bei Verliebten geschehen, dieses etwas erkennt sich selbst. Also gleiche Zustände können sich erkennen. Aber das hat aus meiner Sicht, das ist ein Phänomen, das auf Zeit da ist, ja, wo man sich erkennen kann. Oder in Stille zu sein, ja, in stille Augen zu schauen, wo einfach nur Stille ist. Dennoch sind das alles nur Zustände.
Mhm.
Ja, und Zustände, irgendwann geht man dann jenseits von Zuständen und erkennt eigentlich alles als erleuchtet an.
Ja.
Ja, und da ist dann alles Gott und da ist, oder alles das eine oder alles ich. Ja. In dem Fall kann ich dann nicht mehr unterscheiden, weil ich nicht mehr unterscheide.
Mhm.
Ja. Weil für mich jeder das ist, egal ob er die Erfahrung gemacht hat oder ob er es nicht gemacht hat.
Ja, klar.
Ja, aus allen Augen blickt Gott, also allen Augen blickt Shakti, blickt Energie, blickt Bewusstsein und mit dem ist das, ist das mit dem ich dann relate. Ja, das andere sehe ich nicht mehr. Ja. Und wenn da Ich erscheint oder Ego, wie man sagt, dann ist das für mich genauso Teil des Ganzen.
Ja, also Shakti in dieser Erscheinung oder wie man das dazu sagen will.
Und die Erscheinungen werden nicht mehr unterschieden.
Ach so.
Egal wie sie erscheinen.
Naja, doch so, weil das Leben erscheint ja, wenn man so will, als, wenn man so will, Körper-Geist-System, wo dann bei einem das klar ist und bei dem anderen das
oh,
ich bin ein kleiner Mensch.
Das kann unterschieden werden, spätestens wenn dann Sprechen geschieht oder vor allem wenn Menschen dann darüber sprechen, ja, wenn man jetzt einen Kaffee bestellt in einem Restaurant, da sieht man jetzt nicht großen Unterschied. Außer dass vielleicht bei dem einen, bei dem Erwachteren, das Kaffeebestellen vielleicht immer anders abläuft, angepasst mehr an die Situation. Und bei manchen Menschen das so fest programmiert ist, dass das immer auf die gleiche Art geschieht, völlig unabhängig von der Situation, vom Raum, von der Kellnerin, von der Atmosphäre. Ja, da könnte man jetzt was erahnen, ob jemand offener ist für den Moment oder nicht.
Ich merke schon, das wird sehr schwammig, aber auch, ne? Kann auch einfach nur das sein, was gerade
eben
gewollt
wird. Nee, das ist einfach, das sind die Menschen dann so.
Ja.
Das ist das so. Nee, drum, ja.
Okay. Kannst du dazu was sagen, ob es Fallstricke gibt und welche Fallstricke nach der Zeit, also in der Zeit nach dem Erwachen?
Ja, da gibt es viele. Aber die gehören dazu. Ja, und jeder hat andere. Ja, es kommt darauf an. Alles, was da in das System reingekommen ist, das muss auch raus. Ja, im Sinne von, alles kommt ans Licht des Bewusstseins. Die ganze Scheiße, wenn man so will. Traumatas oder selbst Traumatas der Ahnen, das ist eigentlich ein Prozess, den man gar nicht so sehr persönlich dann nimmt oder nehmen kann, weil es eher ein Prozess ist fürs Kollektiv, ja, für alle, für die ganze Ahnenreihe, für überhaupt das Kollektiv, alles was da dann erfahren wird und das kommt alles ans Licht und da gibt es natürlich auch Fallen, ja, vor allem schöne Zustände sind die größte Falle, egal wie schön, Glückseligkeit ist eine Falle, die Identifikation mit der Nicht-Identifikation ist eine Falle, dieses subtile Zeugenbewusstsein, nicht weiterzugehen ist eine Falle, festzuhalten an einem Zustand aus Angst zurückzufallen ist eine Falle, weil es gibt kein Zurückfallen, es gibt nur einen Vorwärtsfall,
Ich will nicht das wieder verlieren.
Genau.
Oder nein, da ist niemand. Wie geht's dir, mein Sohn? Es gibt keinen Sohn.
Ja, das ist der typische zweite Fall. Und die fällt man aber rein. Man muss auch hindurchgehen. Es geht gar nicht so darum, diese Fallen zu vermeiden, sondern irgendwann krabbelt man dann halt dann raus, irgendwann entdeckt man es. Oder ist ja gar nicht wichtig, weil es ist aus absoluter Sicht gar nichts wichtig. Man könnte doch ewig in einer Falle drin sein, ist auch okay.
Naja, da ist halt wahrscheinlich irgendwie auf eine Art auch so ein Festhalten von doch etwas Bestimmtem oder
genau.
So. Dann ist es dann auch das eine und es ist dann das andere wieder nicht oder sowas.
Zum Beispiel, dann entstehen wieder subtile Dualitäten. Die größte Dualität, die dann nach gebaut wird, ist jene zwischen Dualität und Non-Dualität zu unterscheiden. Und zu sagen, hier Non-Dualität und da Dualität, ist ein zutiefst dualer Gedanke. Oder zu sagen, wow, der spricht aus dem Non-Dualen und alle anderen aus wo? Genau sprechen die.
Die sind noch dumm dual. Dumm genau.
Die sind nur außerhalb des Non-Dualen.
Genau.
Ja, oder es kann reiner sein oder weniger rein, das sind alles so Ideen.
Das ist ja im Endeffekt auch wieder, ja, das ist ein Erwachter, der ist erwacht und die sind alle nur nicht so weit, bla bla.
Ja, zum Beispiel, ja. Das sind so typische Fallen, die geschehen können. Ja. Und eine der größten Fallen, die muss ich nur erwähnen, ist das Persönlichnehmen der Erfahrung. Zum Beispiel die Erfahrung, ich bin Gott. Die stimmt für jeden Menschen, ja, für alles, was ist. Selbst ein Eichhörnchen kann sagen, ich bin Gott, wenn es sprechen könnte oder das denken könnte. Das ist immer wahr, das ist immer wahr.
Ja.
Oder auch ich bin nicht, das ist Wahrheit. Ja, oder es gibt so viele Wahrheiten, die sich scheinbar widersprechen, aber trotzdem alles zusammen paradoxerweise wahr sind. Und dieses Ich bin Gott persönlich zu nehmen, so wie es dann manchmal geschieht, wenn man zurückkommt, ins Guru-Spiel geht, ich bin Gott und du nicht.
Ja, genau. Oh Gott, du armer kleiner, unerleuchteter
Menschchen.
Du bist noch nicht so weit, aber hier bin ich dein Lehrer.
Genau. Und schon das ist eine Sache. Dieses Persönlichnehmen des Gottseins ins Persönliche hinein. Das ist oft leider auch ein Problem. Vor allem früher war das oft ein Problem, diese Guru-Kulte.
Muss eine tiefe Sehnsucht nach Freiheit oder nach Nicht-Identifikation vorhanden sein, um die Ego-Losigkeit erfahren zu können?
Glaube ich nicht. Ich habe die nicht gehabt. Also kann es aus meiner Sicht nicht so sein. Also kein Müssen. Dass es vielleicht hilft und manchmal der Weg ist, das kann schon so sein. Und dass man auch, wenn Sucher kommen, da sehr wohl erkennt, ob es jemand ernst meint mit der Suche, mit dem Longing für das. Ja, das ist schon auch. Aber wie man das bezeichnet, letztlich ist es immer die Suche nach sich selbst. Ob es jetzt ein Longing ist nach Freiheit, nach Non-Duell, nach Nicht-Identifikation, nach Bliss, bei mir war es Bliss,
Fernweh,
nach Fernweh, ja, whatever, oder nach dem großen Geliebten oder was weiß ich. So, egal wo das, die Sehnsucht, egal auf was sie die richtet, dass sie sich richtet, ist eigentlich ein Zeichen, dass man nicht zu Hause ist, weil erfüllt wird diese Sehnsucht immer dann, wenn sie sich nicht mehr nach außen richtet. Egal, wo ich immer glaube, ich kriege das von irgendwo, anders, außen. Wenn ich irgendwas erreiche oder einen Weg gehe oder wen kennenlerne oder einen Job habe oder dies oder das, die wird nie befriedigt. Das ist ja gut so, weil kann nicht befriedigt werden, die ist ja schon befriedigt von Urbeginn in sich selbst. Jeder Einzelne. Und das ist ja dann der Weg, wie man den geht. Der Weg ist ja immer ein Irrweg.
Da fällt mir noch zu ein, das ist ja oft so, dass wir das in Liebesliedern hören, I need you, I want you, you are everything to me, oder auch, ich brauche meinen Partner, denn der, damit der mich verkomplettiert oder sowas, und sämtliche Liebesgeschichte oder Gedichte, Filme, was weiß ich, gehen eigentlich da um dieses Thema.
Genau.
Und das ist dann auch so eine kleine Verwirrung eigentlich.
Absolut. Nicht nur da, die Werbung ist voll damit. Der Mercedes oder, Entschuldigung, keine Werbung oder nicht Werbung, jedes Auto. Ja, der wird springen oder der, ja, das ist alles, was in der Zukunft ist, alles, was außen ist, alles, was da Versprechungen sind, das ist alles, wird es nie erfüllen. Und warum wird es nicht erfüllen? Weil der Gedanke da ist, jetzt bin ich nicht komplett. Etwas geschieht, macht mich komplett. Ja. Wenn ich jetzt nicht komplett bin, und etwas muss geschehen, um komplett zu werden, dann kann auch etwas geschehen, um dieses Komplettsein wieder zu verlieren. Weil es ist ja gekommen, durch einen Partner, durch ein Auto, durch dieses oder das. Alles, was kommen kann, kann er wieder gehen. Das kann es nicht sein.
Da haben wir dann ab und zu auch, dass dann Liebesbeziehungen passieren, wo der eine den anderen schlecht behandelt oder sagt, wenn du mich liebst, dann tust du dies. Und der Partner, der vielleicht negativ behandelt wird oder vielleicht sogar geschlagen wird, geht aber nicht aus der Beziehung raus, weil er Angst hat, dass er dann nicht mehr hat, was er glaubt, mit dem Partner zu haben.
Altes Drama, was es halt so gibt. Ja.
Ja. Also ist praktisch dann die beste Beziehung, die mit sich selbst und der Partner, die Erscheinung des Lebenspartners, ist die Kirsche auf dem Eis, aber nicht mehr das Eis selbst sozusagen.
Genau, das Sahnehäubchen, das darf geschehen, ja, aber ist nicht notwendig und wird nicht gebraucht.
Gibt es überhaupt einen Rat, den du Menschen geben würdest, wenn jetzt jemand dich fragen würde, mein Leben ist so schlecht und scheiße und das ist nicht glücklich, ich bin unglücklich. Kannst du mir irgendwas sagen, damit ich glücklicher werde? Wenn es ein offener Mensch wäre, sagen wir mal jemand, der tatsächlich dir zuhören würde, was du erzählst, was würdest du dann erzählen?
Ich würde es zu einem Therapeuten schicken oder einem Lebensberater oder sowas. Ich kann das nicht,
echt?
Das ist auch nicht mein Ziel.
Ach so.
Das ist, den Traum schöner zu machen ist eines, aus dem Traum zu erwachen ist was ganz anderes. Und da ist es sogar notwendig zu erkennen, wie scheiße es einem geht. Also oft ist es so, dass man sehr fett ab ist vor dem Erwachen. Es gibt da den Spruch, ich glaube von Hermann Lehner, den Buchtitel, nur wer schlecht träumt, will erwachen. Und da ist viel dran. Man muss eigentlich so regelrecht mit dem Leben, also müssen nicht, aber es hat sich gezeigt immer wieder, dass direkt davor, bevor es geschieht, großes Fett-Absein mit dem Leben geschieht. Also ein großer Frust, dass der spirituelle Weg doch nicht funktioniert hat, dass der zweite, dritte, vierte, fünfte spirituelle Weg ebenfalls nicht funktioniert hat, dass all das gar nicht funktioniert. Ja. Und da dann wirklich die Aufgabe am Ende, das Hingeben, das Sich-Ergeben, sich dem Ganzen ergeben, sich Gott ergeben, dem Selbst ergeben, egal wie man es nennen mag, sich ergeben, das ist eigentlich extrem wichtig oder wiederholt sich einfach, wenn man die Biografien liest, wiederholt sich das immer wieder, die Geschichte so. Also es geht nicht darum, den Traum besser zu machen und das ist ja gerade der Punkt, im Außen gibt es nichts, um den besser zu machen. Man kommt immer wieder an den Punkt, irgendwann wird das ein bisschen was befriedigt, dann ist man scheinbar zufrieden. In Wirklichkeit ist es ja nur so, dass man kurz ins Jetzt kommt. Jetzt hat man das Auto, jetzt hat man den Partner, jetzt bin ich ja mal nicht in der Zukunft, wo das irgendwann
kommt. Jetzt bin ich da.
Und jetzt scheint die Sonne durch dadurch. Ergibt sich die Lücke, die Sonne scheint durch und ich erfahre Zufriedenheit, Glückseligkeit. Ja. Aber in Wirklichkeit ist das nicht durch das Ding, sondern weil ich gerade kein Ziel habe.
Und dann projiziert das praktisch nur auf das Ding. Dann denkt, das ist ein.
Ja.
Das ist eigentlich nur kein Wünschen gerade mehr da.
Genau, richtig. Und dadurch. Weil es ist ja schon alles da.
Und da ist ein bewusstes Genießen dessen, was gerade ist, was normalerweise nicht der Fall ist, wo auch nach Zukunft irgendwie geschaut wird oder nach einem Konzept, in einem Gedanken.
Genau, ja.
Also gut, du hältst es da nicht für eine gute Idee, dann zu sagen, das ist eigentlich nur, das wird dich nichts erfüllen, sondern du würdest dann doch eher sagen, okay, dann macht den viel Spaß.
Kommt auf den Einzelfall drauf an. Wenn das wirklich ein reifer Sucher ist, der wirklich fett ab ist mit seiner spirituellen Suche, ja, der schon so weit ist, die beginnt ja oft erst dann, wenn jemand sagt, mit dem Weltlichen, bin jetzt fertig, entweder habe ich alles durchlebt oder es hat mir von Anfang an nichts gegeben, was gibt's da noch, was ist da noch, warum sind wir hier, woher komme ich, all diese Fragen, wer bin ich, wenn es wirklich schon ernsthaft um Spirituelle geht und das Weltliche hinter sich gelassen wurde, ja, dann kann man das und dann auch noch erkannt wurde, dass die spirituelle Suche auch nirgendwo hingeführt hat, dann kann man das machen, aber ansonsten würde mit so einer Aussage möglicherweise noch tiefer in eine Depression schicken, ja, dem ich dann sage, hey, du kannst nichts machen, der kommt zu mir, was soll ich machen? Dann kann er dann gleich fragen, wo jetzt erhänge ich mich und kann ich mit dem Strick gleich mitgehen.
Ja? Das ist das Lustige. Patrick hat doch Patrick Eigner hat auf die Frage geantwortet, du willst glücklicher sein, erschieß dich.
Ja, das habe ich gerade gesagt, dann könnte ich ihm den Strick auch gleich mitgeben, das wäre ehrlicher. Ja, das wäre ehrlicher. Also würde ich ihn aber eher zu einem Therapeuten schicken, wenn er wirklich das Leben, wenn es ums Leben geht, der, oder einen Coach, der ihn dann den soweit coacht, dass er den richtigen Beruf findet, der ihn ein paar Jahre glücklich macht. Das muss man ja alles auch durchleben.
Das ist interessant.
Das darf ja sein.
Ich liebe diese Frage, weil die Antworten sind so teilweise so unterschiedlich. Mhm. Ja. Bei Richard Sylvester war es dann einmal, der hat auch gesagt, wahrscheinlich Psychotherapie wird er vorschlagen.
Ja.
Und das, wovon er hier redet, dann vielleicht nicht unbedingt jetzt. Ne?
Ja, ja.
Lisa Kerns hat gesagt, sie würde tanzen, wahrscheinlich anfangen zu tanzen, auffordern. Und Maluk hat gesagt, einen Spaziergang würde er erstmal machen, ruhigen und so ein bisschen, dass sie Natur ein bisschen spüren und einfach nochmal ein bisschen reden, plaudern und so. Und dann ergibt sich, was sich ergibt. Und so.
Wobei, das sind ja schon alles auch therapeutische Maßnahmen. Ne? Tanzen, Natur, das kann man schon alles machen. Ne?
Ja. Hm. Das ist faszinierend, schön.
Und was hältst du von Meditation? Kann sie hilfreich sein, um zu erwachen?
Wirkliches Erwachen geschieht, wirkliche Meditation geschieht erst nachher. Ja. Für mich ist Meditation etwas, was geschieht, wenn man nichts mehr tut, dann bleibt Meditation übrig. Die natürliche Meditation ist das Ende allen Tuns. In dem Augenblick, wo ich mich hinsetze, nichts mehr tue, nichts mehr denke, einfach nur bin, da bin, hier bin. Das ist der Stille. Da ist nichts. Richtig, nichts. Nichts tun. Ja, können manche Menschen nicht wirklich nichts tun. Dann fängt das Denken an, dann fängt irgendwas anderes an. Aber das ist dann Meditation. Und das macht man jetzt meistens im normalen Leben. Als Zucker ist so, und das war bei mir auch so, dass man hat ein aktives Leben, voll von Aktivität, voll von Denken. Meist ist das Denken nur dann nicht da, wenn Tiefschlaf ist.
Mhm.
Ja. Das ist voll, das ist permanente Aktivität, egal ob innen oder außen. Und dann fängt man irgendwann an zu meditieren. Ja? Wo man sich dann hinsetzt, meist tut man dann ja auch, nämlich visualisieren oder was weiß ich, was man dann in der Meditation tut und vorstellt hat. Aber man versucht es schon ein bisschen nachzuahmen, dieses einfach nur sitzen oder Gefühle fühlen oder Atem beobachten oder so fängt dann meist Meditation an. Und dann hat man so kleine Pausen, tut zwar Meditation, aber es ist schon eine kleine Pause des fast nichts tun. Aber
zumindest kommt der Mind in der Regel ja ein bisschen zur Ruhe dabei.
Ein bisschen zur Ruhe dabei, das hat schon
ein System. Und tut sich ein bisschen, also genau. Körperlich, gesundheitsmäßig scheint es ja.
Auf jeden Fall, ist auf jeden Fall
zu sein.
Ja. Und es kommt zur Ruhe das Ganze, man lernt vielleicht tiefe Entspannung sogar kennen. Aber es ist halt ein Ausnahmezustand. Und nachher ist so, dass eigentlich Meditation der normale Zustand ist, wo man wirklich dann nichts tut und nichts geschieht, man sitzt einfach nur. Und dann aus dem heraus ergeben sich immer wieder Gelegenheiten oder Impulse des Lebens, wo man rausgeht, wo man dann kommuniziert, dieses oder jenes macht, Rollen einnimmt, von mir Satsang gibt.
Ja.
Aber dann auch Satsang in der Art gibt, dass man sich dann einfach nur hinsetzt und nichts tut, dann ist es perfekt, weil dann ist dann wirklich wieder das Nichts, das sich da manifest zeigen kann. Und das ist dann das ist eigentlich erst wirkliche Meditation. Also muss man aufpassen, was nennt man da Meditation. Ansonsten finde ich, kann jede Technik zumindest so weit führen, dass man, ich sage da immer gern, in den Warteraum kommt, weil der letzte Akt ist Gnade.
Ja, es scheint so, dass auch solche Selbstbefragung oder gucken, mache ich meine Entscheidung, das kann alles theoretisch irgendwo dahin führen, dass man sieht, oh, die Entscheidung passiert einfach. Aber dieses das was tatsächlich schaut, dieses Ich, dass das durchschaut wird, das scheint mit keiner noch so, da gibt es keine Technik, das ist unmöglich.
Ja, weil jeder Technik wieder irgendwo hinführt. Ne? Das Ich würde ja die Technik machen.
Ja, genau. wenn ich sehe, praktisch, ich entscheide nicht, dann bleibt das Ich übrig, das sagt, jetzt weiß ich und ich habe gesehen, dass ich nicht entscheide. Und so.
Aber da beginnt es dann zurückzutreten. Ne? Und da mal zu schauen überhaupt, was ist denn da?
Ja.
Und dann ist, kann Gnade geschehen.
Muss nicht.
Kann. Ja. Wenn man will, dass geschieht, ist das noch immer ein Tun. Ne? Warten auf die Gnade, das ist genauso eine Handlung.
Ich glaube, bei Mari stand auf der Karte drauf, du kannst nichts tun zu erwachen. Du musst nur anhalten und du kannst eine Menge tun, um anzuhalten. Damit hat er, glaube ich, diesen Warteraum gemeint.
Könnte sein, ja.
Klingt so, ja. Okay,
Da haben wir eine schöne kleine Frage. Du hast ja einen Beitrag geschrieben zu dem Buch Friedensgespräche, wo das ist dann auch in diesem Monat, wahrscheinlich ist es schon vorbei, wenn das Video rauskommt, kann sein. Ende dieses Monats, das ist jetzt gerade Juli, finden die sogenannten Friedensgespräche statt. Da treffen sich ein paar, ja, sagen wir einfach mal, spirituelle Sprecher oder Lehrer und reden einfach über das Thema Frieden. Und kannst du dazu was sagen? Also zum Thema Frieden und so? Du warst ja beteiligt an dem Buch.
Ja.
Wie das aus bei dir, was da bei dir hochkommt, wenn du das hörst, so das Thema?
Das Buch ist sehr schade, dass morgen erscheint. Das könntest du jetzt in die Kamera halten und geht aber nicht, gibt es noch nicht. Frieden 3.0 heißt das Buch, mit Mucci hat auch einen Beitrag geschrieben und Isaac Shapiro und viele andere. Ich habe selber aber noch nicht gelesen. Sicher tolles Buch. Aber dazu sagen, im Prinzip wurde da eh viel gesagt. Und das ist jetzt ein bisschen, wenn man da jetzt was rauspickt von. Da habe ich schon Frieden von vielen Seiten betrachtet in diesem Buch.
Das ist ein großes Thema. Fandest du das gut, das Buch? Fandest du es spannend zu lesen oder eher so weglegen?
Ich hoffe, es ist spannend. Ich habe ja die anderen Beiträge noch nicht gelesen. Ich habe nur die Beiträge der Lehrer gelesen, die ich kommentiert habe. Also man hat sich da auch gegenseitig kommentiert.
Echt?
Durfte sich auch kritisieren.
Wow.
Das ist ein hochmodernes Konzept. Also fast wie bei einem Internetforum oder irgend so. Jemand schreibt einen Beitrag. Die Lehrer haben große Beiträge gemacht, teilweise 10, 20 Seiten, manchmal kürzer, 5 Seiten. Ja. Und dann durften andere, meistens nur 2, 3 Lehrer, sonst wäre das so ein dickes Buch, durften dann das kommentieren, ja, auch kritisieren, ja, diesen Artikel. Und am Ende durfte der Originalautor dieses Kapitels dann noch ein Schlusswort, dann eine Antwort dazu schreiben. Ne?
Kannst du verraten, wen du kommentiert hast oder wer dich kommentiert hat? Ist das nicht zu.
Ja, doch. Also ich habe kommentiert den Ho-Gerhard Strauß, dann habe ich kommentiert den Samuel Widmer und dann habe ich kommentiert, schon lange her, das ist vor ein paar Monaten eigentlich geschrieben worden.
Wow.
Wer war da der dritte? Ich glaube die Petra Gugler habe ich auch kommentiert. Ich glaube noch den vierten. Es tut mir leid, falls es einen vierten noch gibt, dass mir jetzt nicht einfällt, wer das ist. Derjenige, wenn er das hört, möge ihn mir verzeihen. Jo. Ja. Und von dem ich kommentiert wurde, weiß ich gar nicht mehr so genau.
Klingt auf jeden Fall echt spannend.
Ja.
Na gut, also dann stelle ich einfach mal eine konkrete Frage zum Thema Frieden. Siehst du eine Möglichkeit, dass alle Völker friedlich zusammenleben? Was kann der Einzelne dafür tun?
Ich meine, vielleicht führt die Antwort dort hin, aber ich würde generell zum Thema Frieden sagen, was so einer der Kernpunkte ist, meiner Botschaft oder meiner Sicht auf Friede und Unfriede, ist das Phänomen, das sich gerade dann am spirituellen Weg irgendwann ergibt, ja, vor allem nach dem Erwachen auch ergibt, manchmal auch vorher schon, kann sein. Ein Kernpunkt ist, in Frieden zu sein mit dem Unfrieden. Ja. Das ist ein großer Schritt, ja, weil das bedeutet, etwas lassen zu können, ja, wie es ist. Krieg beginnt meist genau dann, wo ich das, was ist, verändern möchte, ja, zu etwas anderem, meinen Vorstellungen angepasst. Und da wird es dann problematisch. Gib 3, 4 Leute in einen Raum und du hast 3, 4 Vorstellungen darüber, wie etwas sein soll. Wie Politik geschehen soll, welcher Glaube sein soll. Ja? Mhm. Das heißt, jeder hat seine Vorstellungen, was er als Ideal ansieht. Jeder davon, keiner von denen ist böse, jeder davon ist gut, jeder glaubt, seine Vorstellung ist richtig.
Also eigentlich ist das ja liebevoll gemeint.
Eigentlich ist liebevoll gemeint.
Sagt man ja, ich will doch nur helfen.
Genau. Und das ist das Problem. Und das aber ist der Beginn vom Krieg. Ja. Seine Vorstellungen durchzusetzen, seine Vorstellungen als richtig anzusehen. Und etwas nicht so sein lassen können, wie es ist. Das beginnt schon mit der Natur, mit der Umwelt. Ja? Wo der Mensch immer glaubt, es besser machen zu können. Ja? Das ist ja das Problem, das haben wir auch in der christlichen Mythologie drin, wo viele Teile, zum Beispiel, wo ein Grundgedanke dessen, was Satan ist, ja, der Teufel so, da gibt es viele, viele Aspekte. Ja, aber einer, manche sehen es einfach als Ego, Mind, ja, wenn man spirituell betrachtet, diesen Anteil. Aber man kann den Aspekt so sehen, das war die erste Revolte gegen Gott. Ne? Das war der oberste Engel. Ja, und es war die erste Revolte, nicht Hingabe an das, was ist, sondern ich habe jetzt eine gute Idee und ich will, dass wir machen es besser. Wir können es besser machen als Gott. Ja, dieser Gedanke, dieser Funke, dieses ich kann es besser, ich weiß wie es geht, ist eigentlich der Beginn von Krieg. Ja, der Krieg mit allem. Das ist der Beginn von Trennung und der Beginn von Krieg. Und darum ist der erste Schritt dorthin oder ein großer Schritt dorthin ist Friede mit dem Unfrieden, weil damit nehmen sich immer mehr dort raus, alle die das erreichen, nehmen sich dort raus, überhaupt in Unfrieden zu sein mit etwas, in dem Fall ja, mit dem Unfrieden an sich, und können das so sein lassen. Wenn jeder zurücktritt, wäre dann wirklich irgendwann dieser Satz, stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin, manifestiert. Mhm. Ja, dann ist Krieg und keiner versucht ihn mehr zu verhindern. Wenn es keiner tut, ist ja kein Krieg. Aber ist einfach so ein Aspekt, der vom Spirituellen her da wichtig ist, im persönlichen Umgang mit Krieg und Frieden. Mhm.
Ja, naja, es scheint ja manchmal aber auch natürlich zu sein, dass zum Beispiel sich die in menschlichen Geschichte sozusagen die schwarzen Sklaven gewehrt haben, nicht mehr als Sklaven angesehen werden wollten, sondern als Menschen und sich da praktisch dem praktisch sich gegen wehren, scheint ja dann doch natürlich zu sein.
Ich auch so. Also Revolution natürlich.
Also da scheint es einen Unterschied zu geben zwischen, das ist, ich werde behandelt wie etwas Niedriges, das ist ungerecht, und ich muss es unbedingt besser machen, meine Version der Welt ist besser als du oder sowas.
Richtig, ja. Gebe ich dir recht. Ja.
Aber es ist spannend, ja, im Frieden mit dem Unfrieden sein.
Aber das ist dann zum Beispiel eben auch, dass das eben sein darf. Dass Revolution sein darf. Das ist ja dieser Frieden mit dem Unfrieden.
Ja, ich denke mir mal, im Frieden mit dem Unfrieden sein sorgt vor allen Dingen dafür, dass man sich in einem anderen auch erkennt, sozusagen.
Ja, das ist etwas, dieses Erkennen führt aus meiner Sicht dazu, dass Krieg erst gar nicht da entsteht, weil wenn ich mich in dir kenne, dann.
Warum sollen wir uns bekriegen? Genau. Also wir können ja streiten, aber. Dann ist halt Streit und dann ist wieder. Genau. Ich erfahre, dass vielleicht Streit passiert, aber dass dann eigentlich das auch relativ schnell beendet ist und nicht mehr Thema ist, während woanders dann, drei Wochen später noch, du hast damals vor 7 Jahren, ich werde nie verzeihen. Ja, dass man dann festhalten an dieser Geschichte, an der das gar nicht mehr da ist. Da ist dann auch diesen Unfrieden nicht, der kann dann nicht sein, der darf nicht sein, sondern der wird auch versucht irgendwie zu korrigieren, das hätte nicht passieren dürfen. Ja, ja.
Schuldzuweisung.
Ja, auch sich selber vor allen Dingen. Ja, wie kann ich mir das nur verzeihen?
Also wenn ich dich da richtig verstehe, ist alles Gott, sozusagen. Aber das heißt ja dann, dass Gott Menschen spielt und die an Gott wieder glauben und deswegen sogar religiöse Kriege führen.
Genau.
Ist das nicht völlig absurd?
Ja, kann man als absurd betrachten, ja, wenn man möchte.
Oder hat das irgendeinen Sinn? Oder?
Muss es nicht haben.
Also es ist echt lustig, Gott, der spielt einen Menschen sein, der an Gott glaubt und zu Gott betet.
Ja, da gibt es schöne Animationen im Internet, wo das auch recht schön gezeigt wird, wo, ich weiß nicht, wie das YouTube-Video heißt, aber ein schönes non-duales Video, wo aus den non-dualen ein Sucher entsteht und dann sich selbst sucht, dann kommt ebenfalls aus der Kugel aus, wie aus einer Knetmasse, der scheinbare Guru.
Ja, der scheinbare Guru.
Ja, der versperrt aber eigentlich dann den Weg. Erst wenn der Guru zurückfällt, fällt er auch zurück. Also sieht man richtig, wie das alles ein Spiel ist. Ja, wo alles.
Man sieht auch, dass sich, wo es dann zuerst erkennt, dass es sich noch wehrt. So dass es
das
Ego versucht, sich zu retten daraus.
Genau, ja, das Getrennte will weiter getrennt sein, weil man kann es sich ja als Ich und Du empfinden.
Ja.
Ja, aber es ist ein absurdes Spiel, danach einen Sinn zu suchen. Es geht da aus absoluter Sicht nicht um Sinn.
Ja.
Man kann es so betrachten, das Ganze ist ein einziges Sein. Ja. Täter und Opfer sind eins, es sind keine zwei.
Das Ich und Du empfinden ist ja auch Sein, als Ich und Du empfinden sozusagen.
Ja.
Es gibt ja gar keinen Widerspruch mehr.
Nee,
den gibt es nur scheinbar vorher vielleicht. Oder wie man das bezeichnen mag. Das macht ja fast auch schon keinen Sinn mehr.
Das ist ein einziges Spiel mit sich selbst.
Ja, das ist so.
Faszinierend. Ja.
Und was hältst du so aus dieser Sicht praktisch von Lehrern, die denken, sie müssen jetzt unbedingt anderen helfen zu erwachen? Du bist noch nicht erwacht, du musst erkennen, dass du Gott bist, oder?
Ich weiß nicht, ob es heute wirklich so viele gibt. Viele haben ja auch die Botschaft, dass sie den Menschen ja sagen, also die meisten, die ich so aus der Sinne kenne, sagen ja genau das, du bist schon das und erkenne dich selbst. Und dieses Du müssen gibt es ja in dem Sinn gar nicht, sondern wie klappt aus der Sicht?
Ein Lehrer, der glaubt, erwacht zu sein und einen sieht, der nicht erwacht ist, sozusagen, und dann praktisch dem helfen will, auch zu erwachen, das scheint ja irgendwie dann eher so.
Ja, es gibt es
das schon.
Auch das ist wichtig in dem ganzen Spiel, warum nicht? Das Spiel spielt auf so vielen verschiedenen Ebenen und ist verwoben, sozusagen, dass jede dieser Rollen ist ja letztlich von Gott gespielt und jede dieser Rollen erfüllt einen Zweck und manche Schüler brauchen dann genau das. Ja. Also da, ich sehe da nichts verkehrt. Und dann geschieht es halt so. Das ist dann das, was geschieht.
Ja, stimmt. Wenn alles das ist, dann was soll dann verkehrt sein?
Ja. Es ist so ungefähr diese Suche nach dem richtigen spirituellen Weg und auch richtigen spirituellen Ausdruck ist so ähnlich wie die Suche nach der richtigen Sprache. Ist Deutsch jetzt die richtige Sprache oder ist Russisch die richtige Sprache, Englisch, Französisch, ich weiß es nicht, oder ist Italienisch die richtigere Sprache? Ne?
Ja, wie es halt spricht, und dann haben wir schon was Richtiges.
Ja, sowieso. Und es ist absurd zu sagen, eine Sprache wäre richtig und der andere falsch. Aber so ähnlich ist es, so wie es in Babylon dann die babylonische Sprachverwirrung gab, gibt es halt in der Spiritualität die spirituelle Sprachverwirrung. Und aber letztlich zeigen wirklich die meisten auf das oder können ja gar nicht ganz anders hin zeigen als immer auf das, egal wohin man zeigt.
Ja, interessant. Das ist eigentlich auch was ich habe mich ja sehr mit Byron Katie beschäftigt, was sie eigentlich mit diesem mit dieser Fragetechnik, wo es dann heißt, wer wärst du ohne den Gedanken, und dann kommt auch eine andere Geschichte raus. Aber ursprünglich, sie hat mir in einem Interview verraten, und das fand ich sehr interessant, ursprünglich ist die Frage nicht, wer wärst du ohne den Gedanken, sondern was wärst du ohne den Gedanken. Aber es hat so viele Leute gegruselt, dass sie das dann umgekehrt hat aus
wer wärst du ohne den Gedanken. Weil ich sehe es auch so, ich sehe die Frage, was bin ich, viel natürlicher als wer bin ich.
Ja, aber wie gesagt,
er zeigt noch so viel Persona und so viel Subjektivität.
Ja, da kommt dann eher eine andere Geschichte raus. Dabei soll eigentlich, woraus es kommt, diese Frage, denn die soll darauf hindeuten, was wäre so in den Gedanken, dass es anders sein sollte, als es ist.
Ja.
Weil die kann man ja auf alles anwenden und dann auf einmal auch, es ist halt, was ist. Das ist halt faszinierend. Naja, aber wie gesagt, irgendwie hat sich das dann erwiesen, dass das wohl
Grundgelegt war.
Darauf haben sich die Leute leichter einlassen können. Es ist nicht verwunderlich, schätze ich mal. Naja, okay, spannend. Auf deiner Seite steht übrigens, das habe ich gelesen, das fand ich sehr schön, dieses Zitat.
Ich wollte die gleiche Frage stellen. Passt ja.
Ach so. Also auf deiner Seite steht folgendes Zitat, und das kannst du ja erläutern.
Wenn man es erkennt, ist es profan. Wenn man es nicht kennt, klingt es absurd. Und während man es kennenlernt, ist es aber ein Wunder.
Kannst du was dazu sagen?
Also das erste war, wenn man es kennt.
Wenn man es kennt,
erkennt. Wenn man es kennt, ist profan. Wenn man es nicht kennt, klingt es absurd. Während man es kennenlernt, ist es ein Wunder. Ja, ist halt irgendein Zitat aus irgendeinem Zusammenhang. Da ging es darum, halt um diese Erfahrung dessen, was hier ist, das hier, ja, zu erkennen, kennenzulernen, darüber zu sprechen. Und da ehrlich ist es angelehnt an das alte Zen, an die alte Zen-Idee oder das Zen-Konzept oder den Zen-Blick auf die Wahrheit dessen, was nachher geschieht, dass am Anfang ist ein Baum, sagt man, das ist das normale Menschsein. Ja, schaut einen Baum an, dort ist ein Baum, ich bin hier, ich bin ein Mensch, ich habe eine Hose an, das sind Objekte, ich nenne das Tisch, etc. Ja, hab da viele Objekte und Trennung sozusagen. Dann ist ein Baum kein Baum mehr, das ist dann der mystische Zustand, wenn Erwachen geschehen ist, ist der Baum kein Baum mehr, sondern jetzt kann man sagen, das eine Selbst, wir können sagen, das ist Gott, wir können sagen, das ist Illusion, oder das ist Maya oder Nirvana,
Energie,
Erscheinung im Bewusstsein. Es ist nicht mehr einfach nur ein Baum, sondern
ja, genau. es ist kein Ding mehr, es ist kein festes, von dir getrenntes Ding mehr.
Und dann sagt man eben im Zen und am Ende ist ein Baum wieder ein Baum. Das heißt, man nimmt auch diese, ja, man ist den Weg zu Ende gegangen. Ja, irgendwo hat man begonnen, sagen wir mittags, dann war man bei Mitternacht war dann der Baum eben kein Baum mehr, dann geht man weiter und kommt dann irgendwann wieder mittags an. In dem Sinn auch wieder beim zwar transformierten, aber doch gewöhnlichen menschlichen Zustand, der gleichzeitig das ist, als auch nicht das. Das ist das, was ich gerne nenne. Die Erleuchtung ist quasi die Gottwerdung des Menschen, ja, und das, was dann ist, ist die Menschwerdung Gottes. Man schlüpft wieder voll rein, der Abstieg der Kundalini sozusagen, gibt es auch als Yoga-Konzept, ja, oder wo das so beschrieben wird. Also diese Rückkehr oder die Auferstehung, könnte man sagen. Und das ist das, wo dann diese Realität zwar voller Wunder, aber doch angenommen wird. Und ein bisschen angelehnt ist es da, verweist es auf diesen Wechsel, ja, dass wenn man es vorher davon hört, dann klingt es nur absurd. All das,
worüber der Kumpel der sagt, wenn man gegen deine Ideologie, also der sagt nur Wissenschaft, wissenschaftliche Ergebnisse, glaube ich. Und
ja,
und das ist eine Ideologie.
Ja, oder man versteht es gar nicht, das klingt absurd. Ich höre wirklich immer wieder auch, dass es Menschen gibt, zwar in die Satsangs kommen, die eh nicht so, aber es gibt wirklich Menschen, so viele, so die im normalen Leben stehen, wenn die non-duale Sprecher hören oder mich hören oder andere, verstehen die gar nicht, was die sagen, weil die Wörter so gebraucht werden auf eine Art und Weise, dass der Verstand gar nicht versteht, von was gerade gesprochen wird. So absurd.
Also fast wie eine Fremdsprache oder so.
Ja, oder wenn man einfach sagt, alles und nichts ist dasselbe. Alles und nichts ist eins. Sein und Nichtsein ist dasselbe. Es geht nicht um Sein oder Nichtsein, sondern es ist ein ewiges Sowohl als auch von Sein und Nichtsein. Das ist jemand, der sich mit sowas nicht tief beschäftigt hat, eine Aussage, Und ja, das ist das Absurde. Während man es kennenlernt, da war dann das Ganze ein Wunder, oder?
Genau, ich habe schon mal ein eigenes
Wunder, während man es kennenlernt, in dieser Phase, wo sich das öffnet, wo dann der mystische Zustand ist. Und wenn das,
was ist das drin? Dann ist es profan.
Genau.
Am Ende ist es profan.
Am Ende ist der Baum wieder ein Baum. Ja, aber was aber eigentlich darauf hindeutet, es ist profan im Sinne, die Wunder werden alltäglich. Es werden eigentlich die Wunder profan. Es ist nicht so, dass die Wunder verschwinden, sondern sie werden zu einer Art Selbstverständlichkeit.
Ja.
Die ganzen Naturgesetze verändern sich. Das, was man mehr oder weniger vorher geglaubt hat, verändert sich in dem Sinn, dass Wunder etwas Normales ist. Ja, die ganzen zufällig geschehen dann alltäglich. Und man erkennt sie an. Man erkennt die Allmacht Gottes sozusagen, könnte man auch sagen, einfach voll an.
Ja, das ist das Verrückte, dass dieses Paradoxe dann auch einfach so, wo man ist. Und dann,
das ist so.
Boah.
Genau.
Ja. Ja. Und sogar dieses Boah ist dann ein Wunder.
Ja.
Oh. Ja. Noch ein Wunder.
Ja.
Dann habe ich erstmal jetzt, nehme ich die Frage 15 hier mal her. Also du lebst auf der Insel La Gomera.
Mhm.
Hat es dich dorthin gezogen, um der allzu westlichen modernen Zivilisation zu entfliehen? Das hat mich ein bisschen so erinnert an, der Ramana Maharshi ist ja auf den Berg gegangen. vielleicht ist das jetzt eine völlig blödsinnige, zusammenhangslose Idee, aber...
Ja, es würde schön klingen in einer Biografie, könnte man das mit reinnehmen. Die Wirklichkeit war einfach so, dass ich damals eine Frau kennenlernte, die auf Gomera gelebt hat, Österreicherin, die dorthin schon ausgewandert war, und ich bin ihr dann gefolgt. Also so, das war vor 15 Jahren und so hat es eigentlich begonnen und da habe ich mich eigentlich dann gleich auf die Insel verliebt. War aber schon zu einem Teil schon auch so, wie du das jetzt beschrieben hast. Ich bin damals von Indien zurückgekommen, als nachdem es passiert war, fast einem Jahr in Indien bin ich zurückgekommen und bin dann hier mit der Zivilisation nicht wirklich so zurechtgekommen, beziehungsweise war dann nichts, was mich gereizt hat. Ich war dann eine Zeit lang auch in Amerika, da hat mich auch nichts gereizt, also bin ich wieder zurück nach Indien. Ja. Dann war ich noch einmal ein Jahr in Indien, auch zum Integrieren und allem Möglichen. Und als ich dann ein zweites Mal zurückgekommen bin, das war ja dann schon fast 2 Jahre nach dieser Erfahrung, war es dann so, dass ich dann eigentlich schon relativ friedvoll mit dem Frieden war, dann in Wien herumzusitzen in einer Wohnung, ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Internet, ohne Bücher, ohne Zeitung, ohne allem. Einfach nur gesessen bin, eine Gitarre hatte ich dann zufällig, die daherkommen ist, dann habe ich Gitarre geklimpert und so. Und bin eigentlich immer herumgesessen zufrieden. Ne? Und dann ist aber diese Frau geschehen nach ein paar Monaten und eigentlich wollte ich gar nicht nach La Gomera, weil Indien habe ich gesagt, habe ich Fotos gesehen von schöner, wunderschönen Dschungel, Urwald, in Zauberwald, Märchenwald, Nebelwald von La Gomera, da ist wirklich traumhaft. Habe ich Fotos gesehen und habe gedacht, in Indien habe ich viel schönere Dschungel gesehen, brauche ich nicht. Und jetzt bin ich wieder da, ich brauche nicht mehr irgendwo hingehen. Nicht? Aber dann hat mir eben diese Frau besucht und wie sie weg war, hatte ich dann sehen, was ganz einfach klassisch, nicht? Romantisch, okay, jetzt fahre ich hier nach Gomera und so, habe mich aber dann in die Insel verliebt. Und dann ist es schon so gewesen, dass ich das zu schätzen wusste, dieses Zurück zur Natur mehr und ins einfache Sein und weg von der Großstadt.
Wow, das hat sich einfach richtig schön so ergeben.
Ja.
Ach ja, bedeutet eigentlich einmal erwacht sein, immer erwacht sein oder kann man sozusagen wieder einschlafen?
Das ist ja eine Frage, wie man Erwachen definiert. Ne? Wenn man es als Zustand definiert, oder als Präsenz, oder es gibt auch hinter der Präsenz noch den Zustand der Nichtpräsenz, also reines Gewahrsein. Ja? Es ist nicht einmal nötig, präsent zu sein. Also auch das ist überbewertet, sozusagen, Präsenz als Bewusstsein. Da ist sich schon eine Erscheinung im Gewahrsein, dieses Bewusstsein, dieses Präsente. Drum. Ich sehe das Ganze nicht als ein mehr, und jetzt bin ich erwacht, jetzt bin ich wieder nicht erwacht, jetzt bin ich wieder erwacht, jetzt habe ich wieder was bekommen oder so. Irgendwann bin ich dann ganz erwacht, sondern ich sehe das genau umgekehrt als ein Verlöschen und ein schrittweises Verlöschen, und da gibt es schon mehr. Ja, die erste Einheitserfahrung ist da auch nur der Beginn. Ja, es ist das Ende von etwas, vom alten Leben im Prinzip, kann man sagen, aber dann beginnt ein neues mit eigenen Prozessen, mit eigenen Erfahrungen, die dann meist von selbst geschehen, wo dann Vertiefung geschieht, aber es ist eher dann ein Integrationsprozesse gibt es da, verschiedenste Phasen gibt es da, aber es ist eigentlich in gewisser Weise, was das Persönliche betrifft, eher so ein Verlöschen als ein Erwachen. Ja.
Faszinierend, und das Ganze als Erscheinung oder Spiel oder wie man es auch immer nennen würde, in dem, was nie nicht der Fall ist. Das ist auch wieder dieses Wunder.
Ja, der ganze, alles ist letztlich.
Ja. Wow. Tja, also dann kommen wir zu einem Thema, das, glaube ich, wo du was dazu erzählen kannst. Und da bin ich echt gespannt drauf. Also ich habe da 2 Fragen und ich bin irgendwie, glaube ich, dass du die gleich miteinander zusammenhängend beantworten kannst.
Okay.
Und zwar einmal, du bist Tantra-Lehrer. Was genau Tantra ist, dass du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen kannst. Und dann hast du vorhin die Kundalini-Energie ein paar Mal erwähnt und das würde mich einfach interessieren, ob du was ein bisschen dazu erzählen kannst. Das wäre richtig spannend. Mhm. Weil du musst dir jetzt vorstellen, wie du das jemand erklären würdest, der gar nicht weiß, was Tantra ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß es auch nur ansatzweise.
Oh, puh. Also mein Weg war halt Tantra und es gibt da, wie es mit Wege so ist, es gibt nicht einen richtigen Weg und alle anderen sind falsch. Also die einzige Idee, die falsch ist, ja, ist die Idee, dass irgendeine Idee die einzig richtige wäre. Das ist die einzig falsche Idee. Egal welche, das betrifft Wege, Religionen, egal, das betrifft alles. Ja. Das ganze Leben und so, das drum, das möchte ich vorausschicken, dass ich zwar auch wieder im Tantra dann als Lehrer tätig worden bin, weil es passiert ist, dass welche gekommen sind, die halt von dem Weg profitieren wollten, von den Erfahrungen, die da gemacht wurden, profitieren wollten und auch weil es dann auch Kundalini-Phänomene gab, ja, in meinem Umfeld, wo da Hilfe notwendig war. Das ist nur so vorausgeschickt, dass nicht der Eindruck entsteht, ich würde vertreten, Tantra sei der einzig wahre Weg. Das ist sicher nicht so, war halt mein Weg. Warum war er mein Weg? Weil ich ein Bliss-Junkie war. Ja, ich war positiv auf Sexualität gepolt. Also es war für mich kein Thema, was irgendwie negativ besetzt war. Im Gegenteil, wie zum Beispiel in den 70er Jahren das erste Mal von Bhagwan, dann Osho gehört habe. Da hat noch meine damalige Stiefmutter hat gesagt, das ist so eine gefährliche Sekte, da muss man aufpassen, die machen Orgien. Die machen Gruppensex und so. Ich habe solche Ohren bekommen. Da muss ich hin.
Das ist so, also, wie wenn der Vater sagt, du darfst nicht rauchen, das ist nur für Erwachsene.
Oder? Ja, so ungefähr. Ja, gefährliche. Und also ich war da immer positiv und was er da in dem ganzen Umfeld von Osho recht positiv auch war, war der Zusammenhang von Sexualität und Religion und Spiritualität. Das war damals relativ neu. Im Westen, dass das sein darf, da hat man ja erkannt, aha, Religion, wenn ich jetzt religiös bin, wenn ich jetzt spirituell bin, dann ist nichts mehr mit Sex. Ja, so waren so gewisse Grundstimmungen in den alten Religionen oder wie man das verstanden hat. Entweder bin ich jetzt spirituell oder bin weltlich. Wenn ich Sex will, dann halt nicht so viel mit Heiliger. Heiliger hat keinen Sex. Ja. So ungefähr waren zumindest meine Ideen und viele der damaligen, noch in den 70er Jahren, wie man aufgewachsen ist, hat sich das eben befreit. Ne? Ja. Da war das die neue Botschaft. Bis in die 60er Jahre oder vorher war das sicher so das klassische Modell. Und da war ein erster Guru, der gesagt hat, hey, Sexualität ist nicht nur okay im Spirituellen, sondern es kann sogar ein Weg sein. Ja? Und da hat zum Beispiel der Osho in die 60er Jahre eines seiner ersten Bücher, und dann war er natürlich der Sexguru und gleich verhasst auch in damals noch eher Brüder in Indien und auch in der Brüderin westlichen Welt, weil der hat ein Buch geschrieben, From Sex to Superconsciousness. Und das war in seinem ersten Buchtitel und das ist natürlich total eingeschlagen, From Sex to Superconsciousness. Also so als Einführung. Aber was ist jetzt wirklich Tantra? Es ist halt so, dass im Westen das Tantra eher durch die Osho-Szene, eigentlich das ist hauptsächlich durch die Osho-Sanyasins im Westen kommen, das Neo-Tantra ein sehr sexuelles Tantra ist. Das heißt, da geht es dann wirklich meist um sexuelle Heilung, ja, um sexuelle Befreiung und Befreiung des Sexus, Heilung des Sexus. Es gibt ja, und Heilung heißt dann wirklich, es gibt ein irrsinnig großes Missbrauchsthema, sowohl bei Männern wie bei Frauen noch viel, viel größer als bei Männern. Auch um das geht es bei Tantra, um Heilung dieser Missbräuche, um Heilung, und da geht es wirklich auch um physische Heilung, also Heilung von
sich zu hässlich fühlen für Sex oder so.
Nee, nicht um psychische und physische. Also auch in, Frauen haben extreme Verspannungen in der Scheide. Ja, das ist einfach so. Durch Missbrauch erzeugt Traumata. Ah. Ja, Missbrauch ist dann wirklich gemeint, Vergewaltigungen, das ist noch immer ein Thema, aber es ist noch immer tatsächlich so, dass der Missbrauch und auch der psychische auch jetzt noch die Dunkelziffer extrem groß ist. Das kriegt man dann bei Tantra-Seminaren mit, weil öffnen sich die Leute ja dem und es kommt alles hoch. Also das ist ein irrsinnig therapeutischer Weg, wo es wirklich auch darum geht, dann da hinzuschauen und nicht einfach so, ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr Spaß am Sex, das ist nicht Tantra. Ja. Tantra ist Heilung all dessen. Tantra ist Heilung des Brauchens. Tantra ist wieder Freude finden an dieser Energie, Öffnen des Herzens. Ja. Tantra in Indien zum Beispiel ist im Original die ganze Chakrenlehre, was auch nicht viele wissen, ja, ist Tantra. Ja. Wenn du von Chakren hörst, das kommt aus dem Tantra. Sieben Chakren, das ist nicht Yoga. In Indien ist das Tantra. Sobald du Chakren, das Wort in den Mund nimmst, ist das Tantra. Der Dalai Lama, der tibetische Buddhismus ist Tantra, wissen auch viele nicht. Das ist Tantrismus. Der ganze tibetische Buddhismus ist Tantrismus. Ja? Aber ein weißes Tantra, das hat mit Sexualität dann recht wenig zu tun. Da geht es dann um Öffnung von Energiezentren, zum Beispiel das Herz öffnen. Tantra ist, das Herz zu öffnen, ein offenes Herz für egal was, für Tiere, was weiß ich, das ist Tantra.
Ganz kurz,
ja.
Aber das für mich klang das jetzt fast so, als wenn dann Tantra nur was für Leute ist, die sich heilen wollen durch Sex, also nur was für Opfer von irgendwelchen Verbrechen.
Ach so,
die Tantra auch machen, und da klang das jetzt nicht so, als wenn die früher vergewaltigt worden wären, sondern als wenn die Sex auf eine intensivere Weise genießen, trainieren oder wie auch immer wollen. Und es ging teilweise, glaube ich, auch nicht wirklich nur um Spaß, sondern es hat schon was Tiefgreifenderes irgendwie mit sich.
Aber das kommt wirklich auf die Tantra-Schule drauf an, mit wem du sprichst. Im Westen ist es wirklich teilweise, geht es nur um besseren Sex, und das hat mit Tantra nichts zu tun. Das ist, mit Tantra führt zu besseren Sex, aber wenn es nur um besseren Sex geht, nee, das ist ein Tantra.
Okay, interessant.
Ja, also der Eindruck soll nicht entstehen, dass Tantra nur um Sexualheilung geht. Im Gegenteil, ich wollte ja am Anfang eher so sagen, dass, oder habe ich so gemeint, dass eben in vielen Tantra-Schulen ist der Aspekt im Vordergrund, Sexualheilung, das ist in Indien gar nicht so. Ja? Das ist eher im Westen entstanden, Tantra als Therapie. Manchmal geht es um die Befreiung des Sexus, Befreiung der Eifersucht und solche Dinge, wo es oft geht um Polyamorie. Auch da gibt es eine große Überschneidung, aber da kann man nicht sagen, ein Tantriker ist nur jemand, der polyamor ist oder so. Das verstehen manche darunter, ist aber nicht so. Im Ursprünglichen geht es eigentlich darum, um die Vereinigung von Shiva und Shakti. Das ist so der ursprüngliche tantrische Gedanke. Und das heißt, Shiva steht dabei für Bewusstsein, also nicht für den Shiva, den Gott der Zerstörung, wie in der indischen Trinität, sondern Shiva als männlicher Aspekt, oder man könnte das sehen als Yin Yang, und Yang als Bewusstsein, Shiva, Yang, und Shakti als Energie, als weiblichen Aspekt, als Yin, als das Materielle. Man könnte sagen, Shiva steht für Geist, ja, für das göttliche Bewusstsein, und Shakti, oder auch für die Stille sogar. Ja. Und Shakti steht für das Universum, für das Lebendige, für die Materie, für die Energie an sich, für alle Energie. Das ist eigentlich so das urtantrische Konzept. Ja. Da geht es gar nicht um Sexualität, da geht es um diese Einheit von Shiva und Shakti, von Gott und Göttin. Ja.
Ja. Männlicher und weiblicher Energie, von sozusagen von Raum und das, was sich im Raum befindet, irgendwie, keine Ahnung.
Ja, aber das sieht man jetzt, der schöne Zusammenhang, dass es eigentlich letztlich genau um das geht, was das Non-Duale eigentlich dann ist. Ja? Diese Einheit, von dem, was als zwei erscheint. Ein Tantriker versteht Advaita als das, was dann gesehen wird, wenn das, was als zwei erscheint, Shiva und Shakti, sich herausstellt, dass das in Wirklichkeit eins ist, dass beides Ich war. Ja? Die Energie und das Bewusstsein und das Unterbewusstsein, das Sein und das Nichtsein, all das, worum es nochmal weitergeht, das ist eigentlich das, wo Tantra der Weg dorthin sein kann, oder eigentlich auch ist, schon von vornherein geht es da auch um Hingabe, ja, an das, was ist. Das ist gar nicht so auf den Sexus beschränkt. Ja, und die Energie, ja, die dabei benutzt wird, die sexuelle Energie jetzt, die nennt sich hier im Beckenbereich zwar sexuell, da spürt es jeder Mensch, kennt diese Energie als sexuelle Erregung. Ja. Kennt man üblicherweise. Zumindest Vater und Mutter haben es noch bekannt, manche Priester dann nicht mehr, deren Eltern haben. Das ist das Leben, das ist Lebensenergie. Hier spürt sich die sexuell an, hier spürt sie sich nach Freude an, ja, nach Wille, ich will, ja, beim Solar Plexus so, das Energiezentrum, ich will, ich habe Freude, ich lache, ja, das ist hier, Lachen. Ja. Hier spürt sie sich nach Liebe an, ja, oder auch nach Traurigkeit, auch solche Emotionen, Emotion ist Emotion, Energy Motion, Energiebewegung, ja, ist hier, dann ist Herz, ist Liebe, hier nach Ausdruck, ich spreche, ich tanze, ich bin kreativ, das sind dann diese Energiezentren, da spürt sich dieselbe Energie anders an, das ist ein Geschmack der Energie, und diese Energie ist Kundalini. Hm. Das eigentlich ist Kundalini, die Lebensenergie an sich. Meist nimmt man davon nur relativ gering wahr, je nachdem, welches Energiezentrum gerade aktiv ist. Man nennt es auch die innere Flöte, ja, mit 7 Tönen, 7 Chakren. Der 8. ist die Wiederholung des ersten auf einer höheren Ebene, so wie in der Tonleiter. Da haben wir auch eine Oktave. Der 8. Ton ist die Wiederholung des ersten auf einer höheren Oktave. Diese Schwingungen, ja, diese 7 Grundschwingungen, ziehen sich da sozusagen durchs Universum. Das ist die Welt der Klänge, der Musik, ja, das alles ist Tantra. Ja. Es zeigt sich nur in diesem einen Aspekt, zeigt es sich sexuell und wird dann auch benutzt. Ja, und wird dann auch Kundalini genannt, aber erst wenn sie aufsteigt und wenn erkannt wurde, dass es darum geht, dass die Energie nicht nach unten entlassen wird, das ist das, was beim Orgasmus geschieht. Die Energie geht meist dann nach unten raus. Meist will sie aufsteigen. Die Energie hat die Tendenz aufzusteigen, zu bewusst. Shakti will zu Shiva. Ja, ja, dieser Aufstieg. Aber dann stoßt sie irgendwo an, an einer Blockade, an einer Grenze und wird durch einen Orgasmus nach unten hin entlassen. Ein Orgasmus ist nichts anderes als eine Energieentladung, die nach unten weggeht. Aber wenn man dann an sich arbeitet, der Traumatas löst, also alles gehört da dazu, Therapie von Traumatas, also die Sexualität zu erweitern, intensivere Sexualtechniken, aus dem Reflex rauskommen, diese Energie weghaben wollen. Oft ist es, wenn so dieser, wenn man so will, dieser Rammelsex, ja, wenn du das beobachtest, das schaut auch so aus, als wollten die diese Energie, ne? Die soll jetzt schnell weg und schnell raus, man macht alles, dass sie schnell weg ist und nicht in Genuss gehen und diese Energie einladen, mehr und mehr in den Körper rein. Ja, das ist eigentlich das, um das Tantra geht, dass die Energie mehr und mehr aufsteigt, dass sich auch andere Energiezentren öffnen, eben dann hier, ich will, ich habe Freude, ich liebe, ja, ich gehe in Ausdruck, all diese Energiezentren wollen geöffnet werden durch diese Energie und das ist die eine selbe Energie. Ja, und wenn Kundalini wirklich erwacht, in Wirklichkeit ist es so, dass man eigentlich dann lange daran arbeitet, Yin-Yang auszugleichen, das innere weibliche und männliche auszugleichen. Ja, da gibt es yogische Techniken, die mit Tantra gar nichts zu tun haben. Pranayama, da geht es nur auch darum, um Kundalini, dasselbe Ziel mit anderen Mitteln. Der Tantriker nimmt halt den Sexus dazu. Und wenn diese Energie zündet, wenn das ausgeglichen ist, das männliche und weibliche, zündet diese Energie im Basischakra und das ist eine Erfahrung, die man machen kann. So physische Erfahrung fühlt sich dann an, als würde dir jemand 380 Volt hinten in den Rücken stecken und plötzlich schießt da 380 Volt oder eigentlich fühlt es sich nach 1000 oder nach 10.000 Volt an durch die Wirbelsäule. Das ist physisch, die ganze Wirbelsäule fängt dabei zu flattern an. Ja? Das ist physisch, das ist nichts Wärme oder so oder Erregung, sondern das ist absolut physisch wahrnehmbare elektrische Energie, die dann durch die Wirbelsäule aufsteigt. Das ist dann Shakti. Ja? Und sich dann, man spürt, wenn die jetzt den Kopfbereich erreicht, dass sie eh nicht gleich tut. Ja? Es müssen dann noch Herzblockaden, alles Mögliche muss da weg. Und das Ich muss eigentlich zur Seite gehen, ist also ein extrem spiritueller Prozess, ja? Wo es dann im letzten Schritt auch darum geht, dass das Ich zur Seite tritt und diese Energie durchlässt. Trotz Todesangst, weil die kommt meistens dazu, man spürt, wenn diese Energie im Kopf ankommt, dann knippt es mich aus, ja, dann ist Tilt, ja, genau das geschieht. Und das, wenn das dann aufsteigt und hier dann sich im Kopfraum quasi breit macht, dann wird es sich einfach ausgeknipst, dann ist Stille. Das ist nicht das, was man macht, das ist geschieht durch die Gnade dieser Energie. Ja. Das ist so der tantrische Weg. Und dann hat man im Prinzip eine Erfahrung von kosmischen Orgasmus, kann man sagen, oder Einheit mit dem Kosmos. Ja, da öffnen sich die Grenzen nicht nur vom Ich und Körper oder Bewusstsein und Körper oder Ich bin und Körper, sondern letztlich von Gott und Universum. Und das wird als Eins erkannt. Das ist eigentlich der tantrische Prozess oder der Kundalini-Prozess. Ja, das gibt es auch in anderen Kulturen, da wird es dann halt anders genannt und die Energie wird anders genannt. Die Energie kann durch viele Methoden geweckt werden oder das hat nichts mit Sex zu tun, ja. Aber das ist so das, worum es bei dem Ganzen geht, genau um diesen Prozess.
Wow. Hört sich nach einer sehr tollen, geilen Erfahrung an.
Ja, ist sie auch. Ja.
Fällt dir dazu eine Frage ein, Orias?
Ich hatte vorhin noch die Frage, ich weiß nicht, ob es da dazu passt. Es gab verschiedene Arten von Tantra, was jetzt schwarzes Tantra ist, weißes und rotes.
Ja.
Wenn du da vielleicht kurz was zu sagen kannst.
Ja, das ist jetzt von manchen so unterschieden. Da sieht man das so, das rote Tantra ist das, das im Westen am verbreitetsten ist, wo sexuelle Energie direkte Rolle spielt und auch sexuelle Begegnung stattfindet, also auch von Männern und Frauen. Da wird die sexuelle Energie schon auch für spirituelle Zwecke benutzt. Aber es wird eben die Begegnung von Mann und Frau und die Energie, die dabei fließt, eben benutzt, um den Sexus zu erwecken. Und diese Erregungsenergie wiederum nach innen geleitet und nach oben geleitet, um andere Energiezentren zu öffnen. Aber gemeinsam in Ritualen. Das ist im Prinzip rotes Tantra, also wo der Sexus Teil ist und wo die Begegnung Teil ist von äußeren Mann und Frau. Mit einem gewissen spirituellen Fokus. Wobei der eben im Westen ein bisschen verwässert ist. Da geht es dann oft nicht mehr um diese Einheit von Gott und Göttin in einem selbst, sondern da geht es dann schon oft um sexuelle Heilung und all das. Nicht? Aber auch das ist alles rotes Tantra, es wird mit Sex gearbeitet. Weißes Tantra, wie es heutzutage in Indien am häufigsten ist, da ist geschieht dieser ganze Prozess in einem selbst. Ja? Diese Arbeit, wo irgendwann dann auch ein roter Tantriker irgendwann in seiner Karriere landet, ist zu erkennen, dass diese Vereinigung von Shiva und Shakti in einem selbst geschieht. Also der Mann, der Yogi mit der inneren Frau oder die Yogini mit dem inneren Mann oder dem inneren Geliebten. Ja, diese Teile, die in uns männlich und weiblich sind, Linkshirn und Rechtshirn, wenn man so will. Das heißt, da geht es um diese Vereinigung im eigenen Körper, gar nicht um eine sexuelle Begegnung. Und das ist ja dann relativ asexuell. Die Techniken arbeiten großteils auch wirklich gar nicht so viel mit Sexualität, sondern sind mehr yogisch, also Atemtechniken und Körperstellungen. Das ganze Hatha-Yoga entstand ebenfalls aus dem Kundalini-Tantra. Und das ist dann weißes Tantra, ja, wo kein Sex dabei ist, kann man sagen. Und manche unterscheiden es auch so, dass sexuelle Begegnung möglich ist und erst Maituna, also die Vereinigung von Mann und Frau, die sexuelle Vereinigung, erst das rotes Tantra ist. Also da gibt es auch, das sind die Grenzen ein bisschen verwischt. Ja. Was aber normalerweise immer irgendwann im fortgeschrittenen Zustand passiert, natürlich Vereinigung. Ja. Und schwarzes Tantra, das ist das, was der Inder typischerweise fürchtet. Es gibt da so in Indien, in der Volksreligion, sind Tantriker auch gefürchtet als Schwarzmagier. Ja, da geht es um Sexualmagie, ja, das was auch im Westen teilweise üblich war, in den Kulten des 19. Jahrhunderts, Aleister Crowley und so, der Orden UTO, also das waren alle, die würde man dem schwarzen Tantra zu, würde man dort vielleicht ja, hin vermuten, es ist auch nicht ganz richtig, weil es kommt ja immer bei der Magie drauf an, verwende ich sie weiß oder schwarz, also. Aber für manche ist Magie, Sexualmagie an sich schon schwarzes Tantra, für manche ist erst manipulierende Magie schwarzes Tantra.
Okay. Das heißt irgendwie wie? Das heißt praktisch, dass manche denken, schwarzes Tantra ist dann Sex machen, um irgendwas Böses damit zu erzielen?
Das wäre dann schon sehr schwarz. Ich würde sagen, das wäre schon dunkelschwarz. Das ist
aber ist das nicht.
Ja, wie Voodoo, so in die Richtung.
Ist das nicht Blödsinn?
Ja, sicher ist Blödsinn. Also, ich würde das komplett ablehnen, das ist klar. Aber es ist schon schwarz ist eigentlich schon, wenn es überhaupt um Wunscherfüllung geht, von egoistischen Wünschen, ist eigentlich schon schwarzes Tantra.
Ach so, ja. Ja.
Weil es nicht mehr um die Heiligkeit der Begegnung geht. Tantra heißt eigentlich auch die Heiligkeit des Sexus anzuerkennen. Also wirklich sich auch von Bewusstsein zu begegnen, also in die Augen schauen einmal und gemeinsam meditieren und sich begegnen, ja, von Ich zu Ich, ist schon Tantra. Das ist eine Begegnung. Wir haben jetzt Tantra. Ja, wir haben Sex auf dieser Ebene.
Ja. Ja, das ist diese Idee, da praktisch die Vereinigung von den beiden Polen oder Mann und Frau auch. Da habe ich gehört, dass einige auch der Überzeugung sind, Also praktisch, da habe ich mir drüber geredet, von wegen das alles ein Sein ist oder eine Energie ist. Und dann hieß es, nein, das kann nicht sein, es müssen immer zwei sein, Mann und Frau. Es ist also in seiner Grundform immer Mann und Frau oder zwei halte ich, das muss sein. Aber das ist dann wohl, wenn das noch nicht gesehen wurde, wie man es auch immer beschreiben mag, könnte man, dass das eigentlich etwas ist, was noch da gibt, was noch davor ist, genau, wenn man so will. Und dann wird praktisch mit Hilfe von Tantra werden diese zwei Pole sozusagen zusammengebracht, und
wobei die weibliche Energie einer physischen Frau ist, aus der Sicht des Mannes gesprochen, sehr wohl auch die weiblichen Anteile im Mann wecken kann, berühren kann. Da gibt es dann viele Übungen, zum Beispiel Energiekreisläufe, dass am Anfang der Mann einer Frau dann im tantrischen Ritual zum Beispiel sexuelle Energie gibt und die Frau in dem Bereich nehmend ist, aufnehmend ist, und von der Herzensenergie das Ganze umgekehrt, ja, die Frau die Herzenergie dem Mann gibt und damit das Herz im Mann weckt, weil im Prinzip das Gebende bei der Frau die Liebe ist und beim Mann der Sexus, und das wird dann ausgeglichen. Damit werden jetzt der Frau geholfen, ihre männlichen Anteile zu erwecken, und dem Mann geholfen, seine innere Frauanteile zu erwecken, nicht? Und auch das Herzzentrum zu erwecken und weicher zu werden. Ja, da hilft dann schon, wie Osmose kann man sich das vorstellen. Also es helfen schon diese tantrischen Rituale des roten Tantra dazu, dass eine Osmose geschieht, damit dann später, ja, das weiße Tantra ist eigentlich der letzte Schritt dann, könnte man sagen, nicht? Wo dann das wegfällt und diese Vereinigung in einem selbst stattfindet. Aber die kann nicht stattfinden, wenn es vorher das ausgeglichen wurde. Und da ist dann schon diese Polarität, ja, zwischen Mann und Frau, hat dann schon den Sinn, um das auszugleichen.
Nicht? Das stimmt. Und
zu erwecken.
Wobei, ich finde, ich kann ja so auch sehen, wenn ich einfach nur eine Frau sehe und sie fühlt sich für mich weiblich an, dass es eigentlich ein Irrglaube ist, dass sie da draußen so weiblich ist, sondern das Weibliche findet ja da, wo das wahrgenommen wird, statt, sonst wäre das ja wieder nicht entscheidend.
Jein. Aber im Prinzip, wenn es wirklich so ist, wenn deine innere Frau darauf reagieren würde, dann wäre deine innere Frau sozusagen lesbisch, dass er auch sein kann. Also das würde ich dann nicht so ganz genau so sehen. Ich würde sagen, ich weiß, was du meinst. Aus einem absoluten Gesichtspunkt stimmt das schon. Ne?
Ja, ich meine nur, alles, was ich empfinde, was ich sehe, wenn sich auf eine Art hier anfühlt und normalerweise nach getrennt wurde, von wegen, das bin ich und ich empfinde etwas da draußen, das findet aber ja in mir, oder wie man das auch bezeichnen will.
Ja, das ist
schon da ist also, ja, der weibliche Anteil ist schon da. Man denkt vielleicht, das ist eine Frau und ich bin ein Mann, aber das ist beides schon.
Es ist sowieso immer schon beides da. Ja. Aber was darauf reagiert, ist schon so, wenn dass dann meist in dir der Mann auf die Frau reagiert. Ja? Die Frau reagiert dann auf die Frau, wenn sich deine innere Frau mit der Frau, zum Beispiel, es gibt es in Beziehungen, beim Tantra macht man viele Experimente, und eins davon ist, dass man sich auch zum Beispiel in Phasen, ja, nicht, dass ich das propagiere, aber in Phasen auch anderen Pärchen oder anderen Begegnungen öffnet. Und zum Beispiel habe ich die Erfahrung gemacht, als ich mit einer Frau lang zusammen war, die bisexuell war und die sich anderen Frauen gegenüber geöffnet hat oder dann auch anderen Männern geöffnet hat, dass sich meine innere Frau sozusagen mit ihr assoziiert hat und ihre Lust gespürt hat, ja, diese dann, so wurde meine innere Frau sozusagen mitbearbeitet in der Begegnung von ihr mit einem anderen Mann. Ja. Das heißt, wenn ich wirklich die Identifikation aufs Frausein habe, das heißt, ich habe mich dann mit ihr quasi identifiziert, ja, wie man sich identifiziert bei einem Film, den man zuschaut, mit einer Hauptfigur, und dann identifiziert sich das Weibliche in dir mit der Partnerin, wie sie dann möglicherweise Sex mit einem anderen Mann hat, und das erregt dann deine innere Frau, würde ich sagen. Aber was in dir erregt wird, wenn du aus tantrischer Sicht, wenn du eine andere Frau siehst, das ist dann schon dein männlicher Anteil. Das ist schon diese Polarität, so, die da mitschwingt. Ich verstehe deine Sicht, aber das ist eine ganz andere Ebene.
Ja, ich hatte auch gar nicht jetzt eine Reaktion auf etwas, sondern einfach nur die Erscheinung des Gefühls.
Es ist sowieso alles in uns. Ja, das ist schon klar, das ist schon die absolute Sicht.
Ne? Also, ja, genau, das weiß ich wahrscheinlich einfach dann mehr absolut. Ja. Ist. Im Tantra geht es ja eher noch, dass es noch ein
genau, bisschen ist. Genau, das ist noch der Weg.
Genau, ja, okay. Ja.
Ich sage ja immer gern, Advaita ist die Erfüllung des Tantra. Das, was Tantra verspricht, ist dann nicht so.
Dann komme ich jetzt mal ganz kurz vom Tantra zum Tanzen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du da auch irgendwie was zu sagen kannst, aber also mir ist aufgefallen, dass wenn man ohne nachzudenken sich den Tanzen hingibt, sich sehr frei fühlt und noch dazu viele Filme haben ihr Happy End in Tanzszenen, ist vielleicht einem schon mal aufgefallen, dass gerade wenn dann alle am Ende tanzen, dann weiß man, oh, es ist ein gutes Ende oder so. Gibt es einen speziellen Zusammenhang zwischen Selbsterkenntnis und Tanz vielleicht auch?
Spezieller Zusammenhang. Ich kann es nur so sehen, ich bin der gleichen Meinung. Also freies Tanzen, so nach dem Motto, lass dich tanzen, lass
ja,
den
genau.
Körper tanzen,
sei
der Tanz. Und sei der Tanz, genau, während zum Tanz. Ich sehe das teilweise, kann es fast ein spiritueller Weg sein. Ich empfehle es zum Beispiel bei allem, was mit Kundalini. Ja, Kundalini, was wir vorher besprochen haben, hat zwei Erwachungsmomente. Ja, das wird oft verwechselt. Das Erwachen der Kundalini geschieht im Becken, ja, und ab dann hat man jahrelang Kundalini-Prozesse, wo sich die Kundalini langsam durch den Körper hocharbeitet. Ja. Und später das Erwachen, was dann wir als Erwachen verstehen, das ist dann, wenn sie das vereint. Und das wird oft verwechselt. Ja. Und in dieser Phase, wo jahrelang dann die Kundalini erwacht ist und sich durcharbeitet, das Tanzen, ist genau dieses Tanzen das Beste, das Allerbeste, was man überhaupt machen kann, wie man diesen Prozess unterstützen kann, wie man die Energien auch jenseits von Kundalini, auch unabhängig von Kundalini, wie man durch freies Tanzen einfach die Lebensenergie in sich erwecken kann und spüren kann. Also ich bin ein totaler Fan immer gewesen von Freitanz, vorher schon. Und nach der, wenn man sagt, was Erwachen da Entsprechung ist, es dürstet da schon. Für mich war das schon so, dass ich Shakti oder die Energie dann frei ausdrücken möchte und wirklich diesen Ausdruck sucht. Das ist einfach der Ausdruck des Lebens. Nicht? Ja, also es muss nicht bei jedem so sein, aber ich kann das direkt nachvollziehen, wenn es sich so äußert.
Haben da auch Oshos Tanzmeditation was indirekt mit zu tun oder direkt sogar?
Er hat das halt erlaubt und befürwortet. Osho war in vielen Dingen eher einer, der Erlaubnis gibt. Nicht jemand, der sagt, mach das so, sondern er hat die Zeichen der Zeit erkannt. Die wollten freien Sex, die wollten freie Liebe, die wollten Spiritualität und Sex verknüpfen, die wollten tanzen und er hat all das erlaubt. Nicht? Und
ach
so konnte
so.
Sich das. Eigentlich hat er nichts anderes gemacht und hat das so viel Zulauf gehabt. Die ganze Hippie-Kultur, die damals war, hat er gesagt, ja, geil, macht's das. Ne? Weil er gesehen hat, er will sich das Leben zur Blüte treiben.
Ja, und braucht offensichtlich als Spiel einen Meister oder wie auch immer, der
genau.
Sagt, macht
er hat
ihr,
dann
gedürft.
Er hat sich zur Verfügung gestellt als so eine Operfigur oder St. Nikolaus und sich schmücken lassen wie ein Weihnachtsbaum und er hat viel mitgespielt. Ja, ne? Aber das war schon gut so und hat den Leuten die Freiheit gegeben, das sein zu können. Und er hat es halt in die Meditationen eingebaut, weil er erkannt hat, der westliche Mensch kann nicht einfach nur meditieren. Er braucht zuerst Aktivität, Auspowern, auch das ist geil. Ja, voll auspowern, tanzen, dann kann Meditation geschehen, weil die Energie voll in die Aktivität gegangen ist, voll raus durfte und dann geschieht Meditation. Oder das Zittern, was dann geschieht, das ist so wichtig. Das ist dann eigentlich auch so tantrischer Prozess oder Heilungsprozess, wenn dann nach dem Powern, wenn man dann ein paar Minuten steht und es zittern lässt, ja, und dieses Zittern zulässt, ja, geschieht Heilung. Ne? Zittern ist bei einer frischen Traumatisierung, ja, ein Auto erschreckt dich, ein Hund erschreckt dich, ja, und dann fängst du, wenn sich das beruhigt hat, okay, es ist der Schock vorbei, es ist Zittern.
Ja.
Das Zittern ist so wichtig zuzulassen. Ja. Das ist die Heilung des Körpers von dem Schock.
Aha.
Jetzt hast du gerade einen Schock gehabt, jetzt hast du gerade ein Trauma gehabt und sofort zittert dein Körper das raus. Ja, und
so
zitterst 5 Minuten, 10 und fertig ist. Als Kind hat man uns gesagt, Männern, du musst Mut, ne? Du darfst
nicht zittern,
das schaut ja weibisch oder das schaut ja aus wie ein kleines Kind. Jetzt hat man das unterdrückt. Was ist passiert? Das Trauma wurde manifest und alles ist fest.
Ja,
sitzt da drin. Und später zittert sich das irgendwann wieder raus. Ja, und die Kundalini und das Zittern hängt auch unmittelbar miteinander zusammen.
Ja, ich habe das, es ist witzigerweise, ich selber für mich oder so habe diese Erfahrung noch nicht mal, also ich hatte das auch schon ganz selten mal, oder noch nicht, dass das, aber ich habe gesehen, dass auch zum Beispiel beim, eine Satzung von Mari, das hatte ich vorher noch nie erlebt, manche Menschen in so einen Zustand kommen, wo dann wirklich super, und dann ist er dabei, hält einfach irgendwie eine Hand hin und fragt schon nach dem Motto, ist okay, einfach geschehen lassen, und dann wird da, scheint auch eine Menge Heilung zu passieren. Das Erlebnis war elektrisierend, das überhaupt zu sehen.
Da befreit sich das, da befreit sich im Prinzip Shakti gleichzeitig Bewusstsein, das ist ja nicht getrennt.
Das ist nur spannend, weil also das hatte ich nur früher mal, also wo ich ganz jung war, bei irgendwelchen Erlebnissen, die mich gestresst haben oder sehr fertig gemacht haben, das dann später so war. Aber das hatte ich ja schon viele, viele Jahre nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das offensichtlich ist, momentan nicht nötig.
Wenn es kommt, kommt es, und dann einfach zulassen. Und viel Tanzen kann dazu führen, wenn man sich da voll auspowert, dann ein bisschen stehen bleiben, einfach ganz locker in die Knie und das Zittern, das vielleicht von unten kommt, einfach zulassen. Das hört von selbst auf. Man muss kasten, dass man jetzt ewig so steht. Nach 10, 15 Minuten hat sich das erschöpft und dann ist wirklich irgendwas rausgezittert. Es geht gar nicht darum zu wissen, was. Es fühlt sich frei an. Mehr ganz, mehr heil.
Das muss ich mir für den nächsten Disco besuchen.
Ja, das ist ein Disco auch gemacht.
Ich glaube nämlich, dass ich nämlich dann immer, dass ich das immer so ein bisschen unterdrücke auf
mich. Genau, das hat man
gern. Oh, ich bin jetzt, das ist ja komisch. Und dann
genau.
Aber das wusste ich nicht, keine Ahnung.
Ja, spannend. Was so gern haben, ne? So, ja.
Man lernt nie aus, oder? Nichts ist alles immer das und es ist trotzdem was Neues. Spannend. Okay, na super, dann mal gucken, ob wir noch irgendeine Frage haben. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur eine Frage, die ich jetzt spannend fand zu stellen. Muss ich ganz kurz mal. Ach ja. Also, wenn praktisch erkannt wird, dass es alles nur das ist, dass praktisch alles, was passiert, letztlich nicht wirklich zu was anderem führt, was dann endlich ein Happy End ist, sondern einmal eines Lebens, kann es nicht auch passieren, dass dann Menschen depressiv werden, weil jeglicher Ehrgeiz praktisch nirgendwo hin letztendlich auf eine Art führt, dass praktisch man dass man halt seinen alten Ehrgeiz verliert, weil man denkt, es passiert ja eh alles von selbst und es ist eh alles immer
wieder. Ja, das kann schon passieren. Dass man jetzt deshalb depressiv wird, würde ich sagen, eher nicht, weil das ist schon meist ein Zeichen, wenn Erwachen quasi wirklich geschehen ist oder wie immer man das jetzt nennt, dann ist eigentlich so, dass ja auch Zufriedenheit dann da ist, nämlich Zufriedenheit mit dem Nichts. Das Wichtigste ist ja weniger die Zufriedenheit mit Glückseligkeiten, da kann jeder zufrieden damit sein, wenn die da sind, sondern die Zufriedenheit mit dem Nichts, dass wirklich nichts ausreicht im positiven Sinn. Es reicht aus, in nichts zu sein und damit braucht man nichts. Ja, und dieses Nichts ist ja immer da. Dieses Nichts ist das Einzige, was man braucht und das ist ja immer verfügbar. Weniger geht nicht. Und darum würde ich sagen, Depression eher nicht. Aber diese Trägheit kann geschehen, diese wie du das gesagt hast jetzt vorher, der Ehrgeiz geht verloren, das ist schon klar. Und dann, da geht man halt auch hindurch. Das kann so eine Falle werden natürlich, spätestens dann, wenn Impulse wieder kommen und man jetzt einen Glaubenssatz draus macht oder eine Formel, ja, es gibt nichts zu tun.
Ja.
Nichts tun, nicht tun heißt nicht nichts tun. Ja?
Ja.
Wenn ein Impuls da ist, dann kann man dem folgen. Wenn ich jetzt sage, Impuls, nee, ich will, so ist nichts, dann wird dieses Nichts tun zu einem Tun, ja? Indem ich dann dem Impuls nicht folge. Da bin ich im Free Flow sozusagen. Ne? Aber die Falle kann es geben, aber ansonsten ist kein Problem, dann ist der Ehrgeiz weg, das darf ja sein. Der richtet sich ja auf viele Sachen, die Illusion sind, ne? Die Versprechungen, damit das und das zu erreichen. Das
also, aber kann es bei es kann wahrscheinlich bei manchen Menschen auch sein, dass bevor das okay sein mit der Sinnlosigkeit oder wie auch immer ist, dass davor erstmal so ein bisschen vielleicht hat der alles keinen Sinn.
Ich glaube,
alles, was ich mache,
wurde intellektuell verstanden.
Ach so.
So meinst du das? Es wurde intellektuell verstanden. Also
wirklich angenommen, aber dann führt es leider dummerweise zu einer Traurigkeit. Das gibt es ja gar nicht.
Absolut, ja. Das ist dann mit Depression. Das kann passieren. Das ist halt missverstandenes Ja, es gibt auch einen Ausdruck, den hat einmal wer erfunden, Advaita-Zombie, wenn man aus dem Advaita quasi so eine Lehre macht, die nur der Verstand begriffen hat. Das ist halt gefährlich, oder sagen wir so, ich sehe das so, dass Advaita zu verstehen, ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Es ist besser, man versteht es nicht. Also die sind glücklicher oder man lässt die Worte einfach nur in sich reinwirken, weil verstehen, ja, kann dann passieren, dass der Verstand es sich zu eigen macht und dann sowas draus macht. Ja. Aber dann ist es auch gut. Dann geschieht die Depression und dann soll die geschehen und Depression ist ja dann auch wieder ein energetischer Prozess. Also ist ja nicht so, dass es dann vorbei ist. Ja. Das geht ja dann wieder weiter und führt ja dann vielleicht in einen spirituellen Prozess. Dann soll es ja wieder so sein.
Ja, ich habe gelesen, in Facebook hat irgendeiner gepostet, oh, da hat die Freundin zum Mann gesagt, du hast Vater und juhu, wir werden eine Familie. Und er hat dann geantwortet mit leerem Blick, es existiert kein Vater, Vögeln geschieht. Ja. Und das war dann wohl doch vielleicht ein bisschen zu leer.
Aber ich sage, ist auch richtig.
Ja, genau.
Auch so. Es ist ja letztlich
es
so.
Es gehört dazu, ne?
Es ist, ja. Es passiert dann.
Scheint alles der Ausdruck zu sein, wie er halt offensichtlich jetzt gerade angebracht ist.
Und manchmal ist es ja auch wirklich echt. Wenn es echt so geschieht, dass jemand das so sagt und so erfährt und das gerade die Erfahrung ist, dann ist es so. Ja. Dann ist es eine völlig legitime Sicht. Die ist dann halt on the point, non-dual, würde ich dann sagen, obwohl ja alles non-dual ist, aber das darf sein. Aber ist dann, wenn sich das nicht ändert, ist man oft, wäre man dann vielleicht besser aufgehoben im Himalaya in einer Höhle. Und das, so war es ja früher, den Weg ist man gegangen, aber es scheint das Zeichen der Zeit zu sein, bringing it to the marketplace, also es wieder zurückzubringen. Wow, Osho schon mit Zorba, der Buddha, ja, diese Idee hatte Zorba, der Buddha, der das lebt, der dann auch das Leben wieder annimmt und zurückgeht am Marktplatz und die Stille und die Meditation am Marktplatz bringt und beides zugleich ist, das Leben und die Stille, ja, ungetrennt, das ist ja auch wieder Non-Dualität, das ist kein Widerspruch
zwischen
Leben und Stille. Wie es ja immer wieder geschieht in der integralen Szene, das ist es ja. Das scheint das Zeichen der Zeit zu sein.
Das Faszinierende ist, jetzt habe ich es verloren. Jetzt ist er einfach weg.
Sorry.
Das Faszinierende ist, dass man ja so praktisch eigentlich sagen kann, dass jeder in Anführungsstrichen in seiner Erfahrung gerade so ist, wie es ist und aus seiner Sicht recht hat.
So ist es.
Das heißt, man kann gar nicht sagen, du bist falsch und richtig, sondern da ist das absolut richtig gerade, weil
wie es so ist, ist es gerade richtig.
Absolut. Ja. Und auch wenn zwei Menschen genau das Gegenteil sagen, sich widersprechen, ist das einfach
normal. Wir sind so viele Blumen.
Der gehört mein Scherz. So.
Wir wollen alle blühen auf eine bestimmte Art und Weise und dürfen uns widersprechen. Wie mit der richtigen Sprache. Ne?
Okay, wunderschön. Also, das war ein sehr schönes Interview und jetzt ist die Zeit, fühlt sich angekommen, um zu sagen. Vielen lieben Dank dir,
Edgar. Vielen Dank euch für die Fragen.
Namaste.
Gastfreundschaft, alles. Namaste. Namaste.
Ja, schön.